Wenn wir diesen Tag feiern, auch den Tag der Auferstehung, wollte ich heute mal fragen, was sind die alttestamentlichen Zeugnisse der Auferstehung? Wir können es natürlich auf Ostern natürlich auf Jesus, aber es gibt ja mehrere alttestamentliche Zeugnisse und die werden teilweise auch im Neuen Testament wieder aufgeführt.
Ja. Abraham hatte den Glauben an die Auferstehung in sich, weil er seinen Sohn, aus dem ein großes Volk werden sollte, opfern sollte. Deshalb musste er wieder eigentlich wieder auferstehen.
Ja, das ist das Wichtigste und das wird den Abraham zur Gerechtigkeit führen. Freunde, das ist ein entscheidender Punkt, dass tatsächlich Ostern nicht erst vor 2000 Jahren begonnen hat, sondern nochmal 2000 Jahre vorne weg. Mein Vater des Glaubens, der damit rechnet, dass Gott, wenn er von ihm das Opfer des verheißenen Sohnes verlangt, dass er glaubt, dass Gott ihn dann aus den Toten holt. Und sinnbildlich ist das geschehen durch dieses Flamm, das wiederum ein Hinweis auf Jesus ist. Sonst wäre Isaac selber geehrt. Ich will eine zweite Sache dazu sagen. Wir kommen gleich darauf. Das ist wirklich, das wird uns vom Apostel Paulus nämlich auch als Zentrum des Glaubens gesagt. Wo? Wo? Nee. Das ist die, eigentlich der erste Gründer ist die. Ist ebenfalls eine Botschaft an die Glaubenden, aber die Herleitung dieses
Römer.
Genau, es ist im Römerbrief Kapitel 4. Notiert euch das mit dazu, also 1. Römer 15 und Römer 4. Dort wird diese klare Herleitung des Glaubens von dem Vater des Glaubens Schrittchen für Schrittchen aufgebaut, sodass man das ganz gut nachvollziehen kann. Ich hole nur einen Vers dazu, und zwar den Vers 17 von Lukas Abraham, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt, und dem Gott, welchen er glaubte, der die Toten lebendig macht und das nicht sein Ruf, wie wenn es da wäre, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf dass er ein Vater vieler Familien wird, vieler Nationen wird. Und dann geht es weiter, Vers 23, ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, auf dass es ihm zugerechnet worden, sondern auch unserwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, welcher unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden. In diesen wenigen Versen wird die ganze Weisheit Gottes uns offenbart. Er hat Jesus gegeben als Opfer für unsere Sünden und als Zeichen der Rechtfertigung wieder lebendig. Damit ist diese Frage der Sünde vor Gott erledigt. Er ist damit fertig. Selbst wenn wir vielleicht noch hin und wieder damit zu meinen, kämpfen zu müssen, ist die Sache vorbei. Und wenn ich sage, meinen, kämpfen zu müssen, ist das nämlich eine beliebteste Methode des Teufels, uns mit unseren Sünden zu beschäftigen, damit wir nicht in der Kraft der Auferstehung Jesu überhaupt leben werden. Und was wir immer bei uns selber bleiben, bei unserem Versagen. Im selben Brief, im Kapitel 7, wird das ganz deutlich, dass unser Fleisch nicht fähig ist, das Leben Gottes zu leben. Aber, dass wir uns deswegen hier sündig für gestorben halten sollen. Als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, ist es dann nicht so, dass ich mich selber verarsche? Und man hat vielleicht am Anfang das Gefühl, bis man merkt, was trägt. Man lebt in einer neuen Dimension, in einem neuen Bewusstsein. Und dort wird die Furcht vor Gott, ich meine nicht die Gottesfurcht, nicht den Respekt, sondern die Angst vor Gott und vor dem Gericht Gottes ersetzt durch Freude, durch Frieden und durch Gerechtigkeit, die uns geschenkt sind. Es gibt aber einen Punkt, den wir beachten müssen, finden wir auch im Römerbrief. Und zwar Kapitel 10. Da wird das, was ich eben so mit einigen Worten zusammengefasst habe, nochmal in den ersten 13 Versen zusammengefasst. Und ich will den Fokus legen auf den Vers 8 und Vers 9. Was sagt sie, die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herr bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zur Rettung. Jetzt ganz literiert, dass sie auf diesen kleinen Fokus zusammenfasst. Wir bekennen Jesus als unseren Herrn mit dem Mund und wir glauben, dass er lebt. Er wurde früh in einem kleinen Clip gesehen von einer Frau, eine junge Frau, muslimisch aufgewachsen, die eine Frage stellt. Wann jemals ist einem Menschen in einer Nahtoderfahrung Mohammed begegnet? Alle haben sie nur Begegnung mit Jesus. Das zeigt das Empfinden. Darunter haben viele Muslime geschrieben, ja, wir verehren doch Jesus als Prophet. Richtig, als Prophet. Aber nicht als den Herrn. Das braucht unser Bekenntnis. Ich habe ebenfalls gleich mehrere Clips gesehen, weil das heute natürlich ein Topftag ist. Und viele haben sich erinnert an ihre Taufe und die Veränderung bezeugt, indem sie kurze Aufnahmen von ihrer Taufe ins Netz gestellt haben und bezeugen, wie ihr Leben und sich erneuert hat. Marianne hat diese Frage ja vorgestellt. Ist die Taufe wirklich so ein entscheidender Punkt? Ja, ist es. Denn es ist das Begraben des alten Menschen und das Erneuertwerden in Christus. Das ist das Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Erinnert euch, wie oft wir das erlebt haben, bei wie vielen Menschen, gerade die mit muslimischem Hintergrund getauft worden sind, die während der Taufe das Wunder erlebt haben. Menschen, die Mutter von Ali, die an Krücken ins Wasser gegangen ist und ohne herausgekommen ist. Mehrere, die über der Taufe Befreiung von bösen Geistern erlebt haben. Das ist eine Realität. Und deswegen lasst uns das bezeugen. Zwei Verse noch, weil das solche entscheidenden oder überhaupt der entscheidende Punkt ist in unserem Glauben. Im Brief an die Epheser, Kapitel 1, ab Vers 15, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken, euer Erwähnen in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in den Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt. Freunde, wir müssen wirklich lernen, dass wir in dieser Dimension leben. Wir sind die geliebten Kinder Gottes. So geliebt, bewiesen durch die Auferweckung seines Sohnes. Und deswegen sind diese drei Kennzeichen unserer, oder werden hier drei Kennzeichen unseres normalen Christenlebens genannt. Erstens, Hoffnung seiner Berufung. Was ist die Hoffnung seiner Berufung? Ja, das sind wir. Die Hoffnung seiner Berufung ist, wir sind berufen vor Grundlegung der Welt. Und die Hoffnung der Berufung ist, dass er, wenn er uns berufen hat, natürlich auch festhält, was uns ändert. So viele Christen sind in Furcht, dass sie versagen, dass sie abstürzen, dass sie den Glauben verlieren können. Nein, er hängt nicht an uns, er hängt an Gott. Er hält uns fest, selbst wenn wir versagen. Punkt Nummer 1. Zweitens, der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes in den Heiligen. Das sind so Worte, die wir heute überhaupt nicht benutzen. Das in den modernen Übersetzungen wird das nicht mal so akzentuiert übersetzt. Was ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen? Ja, es ist diese ganze Fülle. Das Erbe ist die in Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, eins mit Jesus gemacht zu werden. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Finden wir erst im Kolosserbrief, im ersten Kapitel. Christus in uns, das ist das Erbe. Christus lebt in uns. Wenn ich bete, dann komme ich nicht zu Gott als Bettler, als Frank, sondern dann komme ich als geliebter Sohn in Christus. Und deswegen weiß ich, was ich beten soll, wird er tun. Weil Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Erbe, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir kommen als Kinder Gottes nicht neben Jesus oder wir sollen werden wie Jesus, sondern er ist in uns, er lebt in uns. Das muss freigesetzt sein, ihm hingehalten werden. Wir können das merken, wir sehen das auch. Ich weiß nicht, wenn es aufgefallen ist, wenn ich hier vorne sehe, wie sie, mit welcher Freimütigkeit sie den Gottesdienst leitet, dann sieht man diese Herrlichkeit des Christus. Und das ist in jedem von uns. Es ist für jeden von uns. Wir müssen es annehmen. Und das Dritte, ich nicht in Anspruch nehmen, was das richtig ist. Annehmen ist, also ist das Wahnsinn. In Anspruch nehmen. Es ist da. Benutzen. Und das Dritte, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glauben. Die Größe seiner Kraft, das ist ja schon viel. Aber die überschwängliche Größe seiner Kraft. Er gibt uns in gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Gestern Abend habe ich gemerkt, ich bin so mal richtig erschöpft. Kenne ich kaum. Gehe ich ins Bett und lache immer nicht. Und sage, das ist so meine Grenze. Aber die Herrlichkeit Gottes wird mich erfüllen. Das ist da. Wir sind nur irdische Gefäße. Aber wir dürfen uns füllen lassen, gerade dann, wenn wir schwach sind. Und zwar nicht so ein bisschen, dass es dann so gerade so weitergeht und dem Burnout vielleicht zu Ende kommt, sondern dass es wieder überströmt. Das ist in Christus, das ist unser Erbe. Das ist von Gott bereitet für die, die ihn haben. Das Letzte heißt ihm glauben. Das kann man verpassen. Weil der Zweifel entfällt nicht. Deswegen, falls mal jemand von uns verzweifelt geplagt ist, kannte das zuletzt. Wenn ich sage, ich kenne das, also nicht jetzt, aber ich war darin gefangen und habe diese Dimension jahrelang gestreift. Aber durch Gottes Gnade durfte ich lernen, da hineinzutreten. Deswegen ist diese Größe seiner Kraft uns den Glaubenden, aber nach der Macht seiner Stärke in dem Christus, in dem er ihn also tun hat. Das heißt, der Tod begrenzt das nicht. Das ist der Entscheidung. Ich höre immer wieder, dass Leute so Angst vor dem Tod haben oder das versuchen, dem auszuweichen. Oder fürchten, dass das so das Schlimmste ist, was auf sie zukommt. Gerade wenn Eltern ihre Kinder verlieren oder wenn jemand aus der Verwandtschaft krank ist. Das Erbe, was uns gegeben ist, überwindet den Tod. Hat den Tod überwunden. Und die letzte Stelle. Brief an die Kolosser, ebenfalls Kapitel 1. Mal nebenbei gesagt, es gibt gerade in den Briefen immer im ersten Kapitel solche Schlüsselinformationen. Könnte jeder mal für sich nachsuchen. Und ich wäre froh, wenn wir das mal in einem der kommenden Sonntage suchen. Wenn ihr die Briefe durchgeht im Neuen Testament, findest du in jedem Brief jeweils im ersten Kapitel solche ganz grundlegenden Informationen. Hier sind es gleich zwei. Es gibt es sicher noch mehr, aber zwei, die ich heute weitergeben will. Das eine habe ich schon darauf hingewiesen. Das finden wir im Vers 26, 27. Das Wort, die Verendung des Wortes Gottes ist das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Völkern. Welches ist Christus in euch? Christus in uns. Das ist nicht Glaube an einen Propheten. Das ist erfüllt sein von dem lebendigen Gott selbst. Das ist um Längen mehr. Und das Zweite, das steht davor. Vers 12, dank sagen dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, welche das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmel, die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und auch diese verrückte Politik, der wir heute ausgesetzt sind, ist durch ihn geschaffen. Und für ihn heißt, er hat die Kontrolle. Sie können beschließen, was sie wollen. Sie können machen, was sie wollen. Sie können Gesetze inszenieren oder Verordnungen in Gang setzen, wie sie wollen. Es wird nichts geschehen, was er nicht gemacht hat. Aber das ist noch nicht das Entscheidende. Sondern und er ist vor allem und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang hat. Die Kirche braucht keinen Papst, die braucht keine Bischöfe, die braucht keine Leiter, denen man sich irgendwo unterzuordnen hat. Die Gemeinde hat ein Haupt. Und das ist der erste Lasse. Und wir können merken, ob Gemeinde oder ein Abklatsch davon vorhanden ist. Woran? Leben. Teilt sich Leben mit, ist es Gemeinde Gottes. Fehlt das, ist es nur noch ein Abklatsch dessen. Eine Anmaßung. Möge Gott uns klar geben, dass wir immer in der Gemeinde Gottes lebendig sind. Dienen und uns dienen lassen. Amen. Amen.